Liebe Gemeinde, so geht es nicht weiter. Ich habe mich in eine Sackgasse manövriert und stell fest, hier verliert sich der Weg. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Erinnert ihr euch an solche Situationen, wo ihr das so empfunden habt? Ich war mit meiner Familie wandern. Mit 3 Kindern muss man da gut vorbereitet sein, denn sie sollten ja möglichst bei Laune bleiben. Also keine zu langen Wege, vor allem keine nutzlosen, überflüssigen, aus Versehen Umwege. Also hatte ich mein Smartphone dabei, die App sollte uns den Weg zeigen. Ich finde, das ist ein guter Plan. Es war Winter, das Smartphone alt und ich wusste nicht, wie schnell in der Kälte so ein Akku leer gehen kann. Wir waren gerade am weitest entfernten Punkt vom Auto. Ab hier mussten wir den Weg selber finden, auf eigene Faust. Wir sind immer wieder auf Wege geraten, die dann nirgendwo mehr hinführten. Mal endete unser Weg an einem Zaun, mal verlor er sich einfach irgendwo ins Nichts und die meisten Wege, die wir so gesucht haben, landeten irgendwann auf sumpfigen Wiesen. Die Schuhe durchnass, die Füße kalt, die Hosenbeine schlammig. Aber unsere Kinder haben tapfer ausgehalten. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Ich kenne das nicht nur von Wanderungen. Im ganz normalen Leben geschieht das auch. Hier geht es nicht weiter. Der Weg verliert sich. Zum Beispiel in einer Diskussion. Es wäre gut, wenn wir jetzt irgendwie uns verstehen und zueinander finden. Aber die Grundvoraussetzungen, mit denen wir in das Gespräch kommen, die sind schon so verschieden, dass wir gar keine gemeinsame Perspektive entwickeln können. Es ist, als würden wir verschiedene Sprachen sprechen. Freunde und Familien haben sich in den letzten Krisen manchmal auseinandergelebt. Ich höre das von manchen. Corona, Klimaschutz, Waffenlieferungen, Naher Osten. Die Sichtweisen sind so verschieden. Immer wieder derselbe Streit. Und jetzt können wir nicht mehr an frühere Zeiten anknüpfen. Auf einmal sind wir uns fremd geworden. Und das, was wir im Privaten erleben, das gibt es ja auch im ganz Großen, in der Politik. Der Friedensprozess im Nahen Osten scheint endgültig zum Erliegen gekommen zu sein. Starken Friedenswillen haben die Verantwortlichen auf beiden Seiten schon lange nicht mehr gezeigt. Jetzt scheint Krieg der richtige Weg zu sein. Führen Friedensverhandlungen, Friedenslösungen zu nichts? Gibt es keine Lösung? Ich glaube das nicht. Am Ende der Bergpredigt spricht Jesus Christus von 2 Wegen. Da gibt es auch einen Weg, der sich verliert. Er führt zu nichts, eine Sackgasse. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Und dieser andere Weg, der führt zum Leben. Die Verse, die ich gleich lese, fordern alle Aufmerksamkeit von uns. Denn hier zeigt Jesus Christus sein Herz. Die Verse stehen am Ende der Bergpredigt wie eine Zusammenfassung, wie ein Fazit der Bergpredigt. Schon das ist ja ein Grund, aufmerksam zu sein, denn die Bergpredigt ist wie ein Herzstück des Neuen Testamentes. Und wenn Jesus dann noch sagt, mit diesem einen Satz könnte man eigentlich das ganze Alte Testament zusammenfassen, dann merken wir, das ist ihm wirklich wichtig. Hier hören wir, wofür sein Herz schlägt. Ich lese Matthäus 7, die Verse 12 bis 14. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Geht durch das enge Tor. Denn weit ist das Tor und breit der Weg, der ins Verderben führt, und es sind viele, die auf ihm gehen. Wie eng ist das Tor und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und es sind wenige, die ihn finden. In diesen Versen verrät uns Jesus Christus ein Geheimnis. Er verrät uns sein Geheimnis, sein persönliches Geheimnis von gelingendem Leben. Das Leben kann sich ja leer anfühlen. Ja? Es ist beschwerlich, es ist glücklos. Na, vielleicht bestimmt wird es auch wieder besser, aber wann und wie und warum sollte es eigentlich irgendwann besser werden als jetzt? Wenn ich ehrlich darüber nachdenke, habe ich so viel, es gäbe viele Gründe, glücklich zu sein, vielleicht noch viel mehr als unglücklich zu sein. Aber irgendwie scheint sich der Weg zum Leben für mich zu verlieren. Ich irre umher und finde mich nicht zurecht. So kann man sich fühlen. Aber es kann auch anders sein. Das Leben kann sich auch reich anfühlen. Man muss nicht einmal viel besitzen, um es so zu erleben. Es gibt Menschen, die sind mit sehr wenig sehr glücklich. Sie haben ihren Zugang zum Leben gefunden. Jesus Christus verrät in diesen Versen sein persönliches Geheimnis vom gelingenden Leben. Aber nur aufgepasst, es sind nur wenige Menschen, die diesen Weg zum Leben finden. Es ist ein Geheimnis. Ich weiß, die Verse von diesen zwei Wegen werden auch oft anders gelesen. Viele verstehen diese Verse anders. Leben und Verderben, es hat schon eine sehr lange Tradition, das mit dem Paradies und der Hölle gleichzusetzen. Da ist der Weg, auf dem die meisten Menschen unterwegs sind, ein Weg, der im Diesseits zwar Glück und Freude verheißt, er ist breit und schön, aber er führt in die ewige Verdammnis. Und dann gibt es diesen schmalen Weg. Auf diesem Weg gehen nur ganz wenige Menschen. Er ist beschwerlich, man muss auf viel verzichten und manchmal wird man angefeindet. Aber die kleine Zahl der Menschen, die auf diesem Weg ist, wird dafür nach dem Tod mit dem Paradies belohnt. Diese Worte Jesu verdienen es, ganz aufmerksam und genau gelesen zu werden. Jesus redet hier weder vom Paradies oder vom Leben nach dem Tod, noch redet er von der Hölle oder von der ewigen Verdammnis. Er spricht von zwei Wegen. Auf dem einen Weg finden wir das Leben und der andere Weg führt ins Verderben. Hier verdirbt das Leben, es wird schlecht. Wir finden in der Bibel an vielen Stellen ähnliche Worte. Zum Beispiel Mose sagt es sehr, sehr ähnlich am Ende des Buches Deuteronomium, nachdem er ganz viele Gebote genannt hat, wie die Leute sich verhalten sollen. Da sagt er, siehe, ich lege dir heute das Leben und das Glück vor und den Tod und das Unglück. Damit schließt Mose seine Rede ab. Wenn ihr euch so verhaltet, wie ich es gesagt habe, dann lebt ihr jetzt, wenn ihr in eure neue Heimat kommt, in das gelobte Land, dann lebt ihr da gut, dann findet ihr da das Glück. Wenn aber nicht, dann gelingt das Leben nicht, dann findet ihr Unglück und Tod. In diesen Versen öffnet Jesus Christus sein Herz. Er lässt uns einen Blick in das Geheimnis werfen. Wie gelingt das Leben? Er möchte seinen Jüngern Anteil an diesem Geheimnis geben. Das macht mich ganz schön neugierig. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut ihnen. Eigentlich ein ganz einfacher Satz, oder? Hat man schon mal gehört. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ich finde es schön, dass er es positiv ausführt. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Das klingt ja erstmal gar nicht so geheimnisvoll. Das soll das ganze Geheimnis sein. Das soll der Weg zum Leben sein. Mal schauen. Stell mir vor, heute Abend so 19.53 Uhr, meine Frau und ich, wir finden uns vor dem Fernsehen ein, wir wollen die Nachrichten schauen. Und dann sage ich, Schatz, ich will dir heute mal einen richtig schönen, netten Abend machen. Ich habe mir überlegt, wir gucken Tatort, ich habe schon Rotwein aufgemacht, er atmet bereits, Krabbenchips habe ich auch besorgt. Und Doro antwortet dann, ach, ich dachte, dass du eigentlich heute mal, du hast schon zwei Predigten heute gehalten, einen entspannten Abend brauchst. Darum habe ich alkoholfreies Radler kaltgestellt. Wir schauen einen Film fürs Herz mit schönen Landschaftsaufnahmen und ich habe dir sogar eine Schokolade mit ganzen Haselnüssen gekauft. Einige von euch lachen, ihr kennt uns gar nicht so gut, aber ihr ahnt schon, in welche Richtung der Hase läuft. Da läuft etwas schief. Tatort ist Doro zu blutig, Krabben findet sie eklig und bei Rotwein, da zieht sich immer so der Mund zusammen, sagt sie. Und mich reißen so Filme fürs Herz meistens nicht so vom Hocker. Und alkoholfreies Radler ist mir zu süß. Und warum man Alkohol ohne Alkohol macht, habe ich noch nie verstanden. Und es ist so mühsam, bei Haselnussschokolade immer die leckere Schokolade, um die Haselnüsse herauszulutschen. Aber genau das sagt Jesus doch, ja? Behandelt die Leute so, wie ihr gerne behandelt werden wollt. Ich würde so gerne mal einen schönen Tatortabend mit Rotwein machen, also schenke ich das meiner Frau. Perspektivwechsel, der Begriff ist angeklungen. Man muss sich schon in andere Menschen hineinversetzen. Man muss sich überlegen, was würde ich denn an ihrer Stelle gerne haben? Was könnte sie sich wünschen? Was würde ich gerade brauchen, wenn ich in ihrer Haut stecken würde, um mich wohlzufühlen? Worüber würde ich mich an ihrer Stelle freuen? Mit dieser Frage sind wir auf einem guten Weg, auf einem sehr guten Weg, sagt Jesus Christus, auf dem Weg zum Leben. Das ist eine Kunst. Es fällt nicht leicht, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Das ist manchmal ganz schön schwierig. Man muss diese Kunst erstmal einüben, um sie zu beherrschen. Aber es ist so wichtig, dass es Menschen gibt, die das können. Minderheiten sind darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die sich die Mühe machen, sich in ihre Lage zu versetzen, denn sonst würden sie sich nicht durchsetzen können. Oder die Menschen, die nach uns auf diesem Planeten leben. Sie sind keine Minderheit, sie sind weit mehr als wir, hoffe ich zumindest, aber sie können sich heute kein Gehör verschaffen. Kinder brauchen Leute, brauchen solche Leute, denn sie können nicht so gut wie wir Erwachsene für ihre Rechte eintreten. Darum braucht es Erwachsene, die mit den Augen von Kindern sehen. Wenn neue Menschen in unsere Gemeinde kommen, haben wir dann eine Idee, wie sie sich erstmal fühlen, wenn sie reinkommen? Vor welche Barrieren laufen sie, weil sie niemanden kennen, weil sie sich im Haus nicht zurechtfinden, weil sie unsere teilweise Insidersprache nicht verstehen, unsere ungeschriebenen Gesetze nicht durchschauen. Aber auch umgekehrt, ja? Wie fühlen sie sich, wenn sie erstmal reinkommen und sie sehen, herzlich willkommen in verschiedenen Sprachen? Und Menschen, die aus dem Ausland zu uns kommen und zu uns ziehen, wir haben zwar verstanden, dass sie erstmal eine ganze Zeit brauchen, um unsere Sprache zu lernen und sich auf Deutsch sicher verständlich zu machen, aber können wir uns auch nur im Ansatz da hineinversetzen, was es bedeutet, in einer fremden Kultur zu leben? Die nonverbale Sprache im Iran und in Deutschland ist sehr verschieden. Und manches, das in der Ukraine vollkommen selbstverständlich ist, ist in Deutschland ganz anders. Wie würde ich behandelt werden wollen, wenn ich in der Haut dieser Menschen stecken würde? Es ist eine Kunst, die Perspektive zu wechseln und sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Es gibt eine schöne Methode, mit der man das üben kann und die gerade auch dabei hilft, Konflikte zu lösen. Wer kennt das nicht? Auch Konflikte können ja in eine Sackgasse führen, der Weg geht nicht mehr weiter. Und da kann so ein Perspektivwechsel wirklich einen Ausweg zeigen. Mein Gegenüber erzählt, was ihm am Herzen liegt und ich höre zu, so ein bisschen zumindest. Irgendwann will ich gerne ins Wort fallen, unterbrechen und dann auch meinen Standpunkt klar machen, denn darum geht es mir ja, das zu sagen. Ich sehe es anders und dann werde ich ungeduldig. Das überzeugt mich nicht. Ich will nicht zuhören, ich will überzeugen. Ich will meinen Standpunkt klar machen. Und die Erfahrung zeigt, das bringt selten etwas. Stattdessen muss ich bei dieser Methode mein Gegenüber ausreden lassen. Und dann, wenn er endlich fertig ist, könnte ich ja meinen Standpunkt klar machen, darf ich aber noch nicht. Denn nach dieser Methode muss ich erst in meinen Worten wiedergeben, was ich gehört habe. Habe ich dich richtig verstanden? Dir ist wichtig, dass du meinst, du fühlst dich so etwa. Ich gebe mit meinen Worten wieder, was ich gehört habe. Und dann frage ich, habe ich dich richtig verstanden? Hoffentlich sagt mein Gegenüber dann, ja, jetzt fühle ich mich von dir verstanden. Also, erzähl mal, was du denkst. Und erst jetzt darf ich dann meinen Standpunkt erklären. Mein Gegenüber hat sich verstanden gefühlt und ich darf darauf hoffen, dass er jetzt auch bereit ist, mir sehr aufmerksam zuzuhören. Und das muss er auch, denn er muss nämlich genauso wie ich am Ende von dem, was ich sage, wiedergeben, was er gehört hat, was er verstanden hat und fragen, ob er mich richtig verstanden hat. Und so geht das immer weiter. Ihr könnt euch vorstellen, dass es hilft, sich zu verstehen. Es ist manchmal mühsam. Es braucht Zeit. Aber wenn man sich erst verstanden hat, dann findet man auch schneller zu Kompromissen. Im normalen Gespräch befolgt man so eine Methode nicht immer ganz genau so. Aber wenn man sich nur mal ganz ehrlich die Frage stellt, wirklich ehrlich, habe ich mein Gegenüber wohl wirklich richtig verstanden? Schon das hilft ungemein. Der Wille, einander zu verstehen, hilft ungemein. Und dann kann man es ja manchmal auch aussprechen, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Sag mal, habe ich dich richtig verstanden? Willst du sagen das? Wenn man sich selbst bremst, ich rede erst, wenn ich überzeugt bin, mein Gegenüber verstanden zu haben, das hilft ungemein. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist der Weg zum Leben. Und Jesus fügt dann noch hinzu, darin besteht das Gesetz und die Propheten. Ein krasser Satz. Das ist nicht ein weiteres Gebot unter vielen. Es ist nicht so, dass es ganz, ganz viele Gebote gibt, die wir zu befolgen hätten. Und dann kommt noch dieses obendrauf. Jesus sagt, darin besteht das Gesetz und die Propheten. Ganz wörtlich übersetzt, das ist das Gesetz und die Propheten. Für Mathematiker und Mathematikerinnen, da ist ein Gleichzeichen dazwischen. Jesus sagt, darin besteht das Gesetz und die Propheten. Oder wörtlich aus, dieses eine Wort fasst zusammen, was Gesetz und Propheten zu sagen haben. Und das ist mir wichtig. Wir haben nämlich hier einen Schlüssel zur neutestamentlichen Ethik. So stellt sich Jesus Christus das ganze Leben vor. Das Gesetz und die Propheten, das umfasst alle maßgeblichen Schriften, jüdischen Schriften, die zur Zeit Jesu gelesen wurden. Wir könnten heute sagen, dieses Wort behandelt Leute so, wie ihr gerne behandelt werden wollt. Das ist im Grunde das ganze Alte Testament. Welche Gebote sind denn eigentlich für uns bindend und welche nicht? Mir begegnet diese Frage immer wieder, wenn ich mit Christinnen und Christen spreche. Das ist eine Frage, die brennt unter den Nägeln. Das ist herausfordernd, da ist richtig Zunder drin. Es geht um Bibeltreue und das Wort wird auch gerne verwendet, bibeltreu. Manche Gebote der Bibel erscheinen uns aber heute sinnlos. Warum sollte man nicht Kleidung tragen, die aus zweierlei Stoffen und Fäden gewebt ist? Warum sollte man auf einem Feld nicht verschiedene Früchte anbauen? Der biodiverse Anbau hat doch so viele Vorteile. Und Schweinefleisch mag nicht ganz so gesund sein wie Hühnerfleisch, aber es schmeckt einfach richtig gut. Der Genuss von Schweinefleisch ist aber in der Bibel verboten. Und dann gibt es da auch richtig drastische Gebote im Alten Testament. Ein Mann, der am Sabbat beim Holzsammeln erwischt wird, muss dafür hingerichtet werden. Eine Frau, die vergewaltigt wird, muss ihren Vergewaltiger heiraten. Denn sonst würde der Vater der Frau keinen anderen Mann für sie finden, denn sie ist ja nicht mehr Jungfrau. Das ist ganz schön heftig. Und ich merke, es ist gut, dass heute niemand hier auf die Einhaltung solcher Gebote pocht. Viele Christinnen und Christen sagen darum, die alttestamentlichen Gebote sind nicht mehr alle bindend für uns, aber das, was wir im Neuen Testament lesen, das gilt. Aber auch da, ich kenne niemanden, der sich da wirklich so dran hält. Dann sind wir dann nicht bibeltreu, müssten wir radikaler werden, müssten wir konsequenter alles halten, was wir im Neuen Testament lesen? Dürfen wir zum Beispiel nur noch Fleisch essen von Tieren, die koscher geschlachtet sind? Müssen Frauen ihre Haare lang wachsen lassen, während alle Männer ihre Haare kurz tragen? Müssen Frauen sich den Männern unterordnen? Und war es falsch, dass Sklaven sich gegen die Herrschaft und die Sklaverei aufgelehnt haben? Das wäre konsequent. Wenn wir es so sehen, die alttestamentlichen Gebote sind für uns vielleicht nicht mehr bindend, aber das, was im Neuen Testament steht, schon, dann müssten wir diese Regeln auch alle einhalten. Jesus Christus geht hier einen anderen Weg. Und ob Paulus oder Johannes, das Neue Testament geht hier einen anderen Weg. Jesus hat sehr entspannt Gebote des Alten Testaments übertreten. Immer wieder heilt er Menschen am Sabbat. Und die Leute haben sich darüber aufgeregt und ihr könnt es euch vorstellen, ja, wenn im Alten Testament im Buch Numeri ein Mensch getötet wird, nur weil er Holz am Sabbat gesammelt hat, wie kann Jesus dann immer wieder am Sabbat Menschen heilen? Könnte er doch an einem anderen Tag machen. Aber Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. In der Bergpredigt sagt Jesus mehrfach, euren Vätern ist gesagt worden, ich aber sage euch. Euren Vätern ist gesagt worden, das heißt, das steht im Gebot, das steht im Gesetz. Und Jesus relativiert das Gesetz und setzt die Bedeutung einzelner Gebote herab. Und er ermutigt seine Nachfolger, es auch zu tun. Dann sagt Jesus aber auch, in der Bergpredigt, ihr sollt vom Gesetz kein i-Tüpfelchen wegnehmen. Im Gegenteil. Eure Gerechtigkeit soll die der Leute, die sich für besonders fromm halten, noch übertreffen. Er zählt dann auf. Euren Vätern ist gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich sage euch aber, wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm die linke hin. Und es reicht nicht, wenn du einen Menschen nur nicht gleich umbringst, wie es in den 10 Geboten heißt. Schon wenn du Blödkopf zu ihm sagst, hast du das Gesetz übertreten. Und das römische Gesetz erlaubt es einem Soldaten, dass er von euch verlangt, ihm 1 Meile sein Gepäck nachzutragen. Und wenn er das von euch verlangt, dann geht 2 Meilen mit ihm. Ja, wie jetzt? Dürfen wir Gebote relativieren oder müssen wir sie eigentlich sogar verschärfen? Das wirkt ja fast ein bisschen willkürlich. Wie gehen wir jetzt damit um? Widerspricht sich Jesus hier? Mal das eine und mal das andere? Beides. Und der Schlüssel ist die Nächstenliebe. Der Schlüssel ist das, was Jesus hier in diesem einen Satz sagt. Alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist der Weg zum Leben. Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu haben sich an der Nächstenliebe zu orientieren. Wie würde ich denn gerne behandelt werden wollen, wenn ich in ihrer Haut steckte? Was dient zum Leben? Was lässt einen Menschen aufblühen und heil werden? Was fördert den Frieden? Was dient der Gerechtigkeit? Das kann das Gesetz relativieren, wenn ein Gebot nicht dem Leben dient. Wenn die wörtliche Befolgung eines Gebots sogar Schaden anrichtet. Aber es ist trotzdem auch viel radikaler als die bloße buchstäbliche Befolgung von einzelnen Geboten. Paulus beschreibt es im Galaterbrief so: Wie Kinder einen Erzieher brauchen, um sich richtig zu verhalten, so brauchen unmündige Menschen das Gesetz und die Gebote. Ihr habt aber den Heiligen Geist empfangen und seid mündig. Und als mündige Menschen nutzt eure Freiheit, die Christus für euch gewonnen hat, und zwar um das Gute zu tun, um Liebe zu üben. Und das radikal. Das ist im Kern die neutestamentliche Ethik. Das ist der Weg zum Leben, sagt Jesus Christus. Das ist ein radikaler Weg. Christus fordert Rücksicht. Er fordert Mitgefühl. Er fordert, dass wir bereit sind, unsere Wünsche und Bedürfnisse hinten anzustellen, wenn es für andere wichtig ist. Darum sind tatsächlich leider nur wenige Menschen auf diesem Weg unterwegs. Jesus Christus ist diesen Weg gegangen. Er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir leben. Und dann fordert Christus uns auf: Kommt mit, folgt mir. Und glaubt mir, der Weg der radikalen Liebe, das ist der Weg, der zum Leben führt. Im Nahen Osten sind die Friedensbemühungen in eine Sackgasse geraten. Und ich möchte gerne die Predigt damit beenden, dass ich jetzt noch von einem Mann erzähle, der einen vielversprechenden Weg beschritten hat. Ich meine, dass sein Weg nicht, wie viele andere Bemühungen, an sein Ende gekommen ist. Im Gegenteil, ich denke, das ist erst der Anfang eines vielversprechenden Weges. Der evangelische Pfarrer Rainer Stuhlmann war in den Jahren 2011 bis 2016 Studienleiter in Nes Amim. Nes Amim ist eine Begegnungsstätte im Norden Israels. In dieser Zeit initiierte Stuhlmann Begegnungen zwischen hebräischen und palästinensischen Jugendlichen. Für viele der Jugendlichen war diese Begegnung die erste Begegnung mit Gleichaltrigen der jeweils anderen Bevölkerungsgruppe. In seinem Buch Stuhlmann zwischen den Stühlen erzählt er von solchen Begegnungen. Man kann sich ganz leicht vorstellen, dass die jungen Menschen einander mit großen Vorbehalten begegnet sind. Denn sie hatten schon viel Leid jeweils durch die andere Bevölkerungsgruppe erlebt. Einige haben sogar Freunde oder Familienangehörige verloren. In Nes Amim wurden die Jugendlichen dazu aufgefordert, sich davon zu erzählen. Zuerst erzählten die Jugendlichen von dem Leid, das sie durch die andere Bevölkerungsgruppe erlebt haben. Und man kann sich richtig vorstellen, wie sie sich das vor die Füße geknallt haben. Das habt ihr uns angetan. Aber dann hörten sie auch: Ihr habt ja dasselbe erfahren wie ich, nur durch meine Bevölkerungsgruppe. Jüdische Israelis lernten in palästinensischen Israelis Menschen zu sehen. Menschen mit ihrer Wut, mit dem Leid, das sie erlebt haben, mit ihren Enttäuschungen, aber auch mit ihren Wünschen und Sehnsüchten. Und palästinensische Israelis erkannten in jüdischen Israelis, du bist ja ein Mensch wie ich. Rainer Stuhlmann und das Team in Nes Amim ist mit den Jugendlichen genau diesen Weg gegangen. Sie haben den jungen Menschen einen Ort gegeben, an dem ihnen zugehört wurde. Hass und Rachegefühle mussten weichen, als die Jugendlichen im anderen einen Menschen erkannt haben, ein Mensch wie ich. In vielen dieser Gespräche ist der Perspektivwechsel geglückt und es hat sich ein neuer Weg aufgetan. Die jungen Leute sind diesen Weg miteinander gegangen. Und mich hat das, was Rainer Stuhlmann in seinem Buch erzählt, sehr beeindruckt. Mit diesem Ansatz sitzt Rainer Stuhlmann wirklich zwischen den Stühlen. Er sagt, er bezieht nicht eindeutig Stellung für die Israelis oder für die Palästinenser. Er sagt, wenn man Israel besucht hat, ist es gut, wenn man verwirrter nach Hause kommt, als man dahin gefahren ist. Denn so ein Perspektivwechsel, der ist verwirrend. Viele Überzeugungen und Standpunkte halten nicht stand, wenn ich die Dinge aus einer anderen Perspektive sehe. Und das verwirrt. Aber wir begeben uns miteinander auf einen Weg, auf einen sehr schmalen Weg, zugegeben, auf dem nur wenige Menschen unterwegs sind. Aber das sagt Jesus Christus, das ist der Weg zum Leben. Amen.